SWR 2 Kultur aktuell.
Sie hören SWR 2. Schönen guten Morgen. Heute ist der 200. Todestag von Napoleon. Da wird man in Deutschland relativ nüchtern fragen, gut, was hat er uns gebracht? Das moderne bürgerliche Recht einerseits, infolge der napoleonischen Kriege dann den Nationalismus und dessen Vergiftungen andererseits. In Frankreich ist diese Debatte ungleich emotionaler. 100 neue Bücher über Napoleon werden in diesem Jahr vermutlich erscheinen. Der Staatspräsident persönlich, Emmanuel Macron, wird sprechen. Für die bürgerliche Rechte ist natürlich L'Empereur auch weiterhin die vermutlich größte Gestalt der Geschichte. Aber in Frankreich weisen Publizisten jetzt darauf hin, Napoleon war eben auch ein Imperialist, ein Kolonialist, auch ein überzeugter Rassist, der die in der Französischen Revolution abgeschaffte Sklaverei wieder eingeführt hat. Jörn Leonhard ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Freiburg, bundesweit bekannt. Er forscht intensiv unter anderem die Geschichte des Nationalismus. Ich grüße Sie, Herr Leonhard.
Hallo.
Haben wir Napoleons Rolle bislang zu einseitig durch die europäische Brille betrachtet, ohne Gespür für seine globale und eben auch etwas zwiespältigere Bedeutung?
Also ich glaube, die Historikerinnen und Historiker haben Napoleon schon früher auch als eine globale Figur in all ihren Ambivalenzen begriffen. Aber dass das im Augenblick in Frankreich so hochkocht, das hat natürlich zu tun mit, man könnte sagen, einer Art von weltweiten Dekonstruktion von Figuren, die in irgendeiner Form mit kolonialer Vergangenheit zu tun haben. Das haben wir in den USA erlebt, wir erleben es in Großbritannien, wir erleben es in Belgien. Und wenn wir an die deutsche Diskussion um das Humboldt-Forum und die koloniale Vergangenheit denken, dann gibt es auch eine deutsche Variante. Und ich glaube, in diesem Kontext fällt das, was im Augenblick in Frankreich passiert.
Aber so lange ist das ja alles noch nicht. Es ist gar nicht so lange her, dass das französische Parlament, ich glaube so ungefähr 10 Jahre unter Verweis auf Napoleon, sogar noch die angeblich positive Rolle des französischen Kolonialismus hervorheben wollte und damit die Franzosen der Antillen-Departements, also auf Guadeloupe und Martinique, richtig in Wut versetzt hat. So diese selbstvergessene Anbetung der eigenen Nation und ihrer Vergangenheit, ist das jetzt inzwischen passé?
Ich glaube, was Sie sagen, ist wichtig, weil es uns zeigt, wie stark politische Institutionen in Frankreich doch ganz lange an dieser Idee der zivilisatorischen Mission aus der Französischen Revolution abgeleitet festgehalten haben. Und das wird jetzt aufgearbeitet. Aber wir wissen aus anderen Vergangenheitsschichten Frankreichs, wenn Sie an Vichy oder an Algerien denken, wie lange es gedauert hat, bis das offizielle Frankreich sich von diesen ja quasi mythologisierten Ereignissen oder auch Personen sozusagen vielleicht nicht gelöst hat, aber diesen Mythos kritisch hinterfragt hat. Das sind eigene Rhythmen. Und dass das im Augenblick passiert, hat natürlich auch mit weitergehenden Fragen zu tun. Was hält diese französische Gesellschaft eigentlich zusammen? Wie definiert man den Republikanismus? Egalité, für wen gilt sie? Wann ist sie historisch sozusagen beglaubigt? Und diese verschiedenen Entwicklungen, die bündeln sich in dieser Kontroverse über Napoleon im Augenblick.
Die bürgerliche Gegenreaktion in Frankreich lautet natürlich, das geht doch so nicht mit seinen Positionen, mit seiner Politik. Sei Napoleon ja letztlich nur ein Repräsentant seines Zeitalters, also auch in Sachen Sklaverei, Patriarchat und Krieg. Das dürfe ja nicht dazu führen, seine historischen Leistungen damit zu diskreditieren. Ist das denn überhaupt so, dass das geschieht?
Das finde ich ist ein bisschen zu einfach. Und zwar einfach auch deshalb, weil es ja schon bei den Zeitgenossen von Napoleon diese Kontroverse gibt. Das ist ja nicht etwas, was sozusagen aus der retrospektiven Logik bei den Historikern, Historikerinnen des 20. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts passiert. Als Napoleon 1802 sich weigert, die Sklaverei abzuschaffen oder sie im Gegenteil sogar wieder versucht einzuführen, gibt es Kontroversen, gibt es Aufstände in diesen Kolonialgesellschaften. Vergessen wir nicht, dass die Pariser Kommune 1871 sich kritisch mit diesem Napoleon auseinandersetzt und fragt, für wen gilt die Egalité eigentlich? Also das ist die eine Seite. Wir dürfen diesen Mythos nicht einfach so stehen lassen. Man muss ihn dekonstruieren. Aber andererseits gibt es im Augenblick auch eine gewisse Tendenz zur Selbstgerechtigkeit. Und ich habe als Historiker Probleme damit, wenn wir historische Figuren ausschließlich an den Kriterien, an den Maßstäben der Jetztzeit messen, weil damit sozusagen jede Vergangenheit als reine Vorgeschichte der Gegenwart bewertet wird und weil dahinter die Idee steht, es gäbe so etwas wie saubere und schmutzige Geschichte und das könne man voneinander trennen. Und Napoleon ist ein Beispiel, an dem man sieht, dass beides zusammengehört. Diese Ambivalenz muss man schon aushalten.
Sie haben es ja am Anfang schon angedeutet, das ist ja wirklich auch eine enorme Bedeutung, die Napoleon hat für die französische Nation. Warum gründet deren Selbstverständnis eigentlich immer noch so tief und auch so nachdrücklich in seinen Werken und in seiner Person?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es in Frankreich immer zwei Elemente der politischen Kultur gibt. Es gibt im Blick auf die Französische Revolution das Gleichheitsversprechen, der Bezug auf Menschen- und Bürgerrechte, die Idee des modernen Parlamentarismus, wenn Sie so wollen, die Routine der modernen Demokratie. Und es gibt gleichzeitig diese Sehnsucht nach der charismatischen Figur, der Personalisierung von Politik, von nationaler Größe. Es gibt diese Sehnsucht nach der unerhörten Tat. Und wir haben im 19. und 20. Jahrhundert immer wieder diese Begeisterung für Retterfiguren. Denken Sie an Napoleon III., denken Sie an die Problematik der Figur von Pétain im Ersten Weltkrieg und dann 1940 oder denken Sie an den Mythos de Gaulle. Diese beiden Elemente stehen sozusagen miteinander im Wettstreit. Und ich glaube, das muss man verstehen, um auch die französischen Auseinandersetzungen zu verstehen. Und es sichert Napoleon einen Platz in der politischen Kultur.
In Deutschland liegen ja diese großen Insignien der Nation, des Nationalismus im Grunde schon länger in Trümmern. Großbritannien beispielsweise verehrt ja auch weiterhin einen Lord Nelson, der den Sklavenhandel unterstützt hat. In den USA gibt es weiterhin diesen Südstaatenkult um Generäle wie Robert Lee. Ist es nicht so in einer globalen Zeit von Menschheitskrisen, die auch so viel internationale Kooperation erfordert, ist es da nicht Zeit, diese nationalen Aushängeschilder auch so ein bisschen in die Ecke zu stellen oder als Repräsentationsstücke jetzt einfach mal einzumotten?
Ich finde es gut und wichtig, dass man diese Mythen dekonstruiert, dass man sie in ihrer Ambivalenz begreift. Aber ich habe etwas dagegen, sie so in die Ecke zu stellen, dass sie nicht mehr sichtbar sind, weil das auch eine gewisse Form der Geschichtslosigkeit natürlich impliziert. Mir ist in anderen Worten die kritische Auseinandersetzung auch um ein Denkmal lieber, als ein Denkmal zu schleifen und in einer Generation weiß niemand mehr, dass da überhaupt ein Denkmal stand. Die Kontestation, die Kontroversität, die gehört zur Geschichte dazu und die ist mir an vielen Stellen lieber als die moralische Selbstgerechtigkeit und die Vorstellung, dass man sozusagen die weiße, gute Geschichte von der schlechten, schwarzen Geschichte trennen könne. Geschichte ist, wie Wolfgang Reinhardt, mein Kollege hier in Freiburg, mal gesagt hat, immer schmutzig, sie ist ambivalent und Napoleon ist dafür ein besonders gutes Beispiel.
Der Freiburger Historiker Jörn Leonhard war das in SWR 2 am Morgen zum 200. Todestag von Napoleon und der Debatte um das zwiespältige Erbe des französischen Kaisers, die insbesondere in Frankreich gerade tobt. Herr Leonhard, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Gerne.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.